Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Bobi Wine ist auf der Flucht. Der ugandische Musikstar, Aktivist und Oppositionspolitiker hatte es tatsächlich gewagt, Ugandas langjährigen Staatschef Yoweri Museveni bei der Präsidentschaftswahl vergangene Woche herauszufordern. Doch aus der Präsidentschaft wurde nichts. Wine unterlag bei der Wahl und wird nun von Ugandas Armeechef, Musevenis Sohn, gejagt, der ihm sogar mit dem Tod drohte. Wines Anhänger finden das natürlich nicht gut und sprechen bei der Wahl sogar von Wahlbetrug. Der Kampf zwischen Wine und Museveni kann auch als Kampf Jung gegen Alt, Wandel gegen Establishment gesehen werden. 80% von Ugandas Bevölkerung sind unter 40 Jahren alt und sehr unzufrieden mit der Politik des seit 40 Jahren regierenden Autokraten. Warum hat Ugandas politische Führung so große Angst vor Bobi Wine? Wieso hat er so großen Rückhalt in der jungen Generation und wie geht es jetzt mit ihm weiter? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge der Fernverbindung, dem Auslandspodcast der Taz. Mein Name ist Fabian Schröer, ich bin Redakteur im Auslandsressort der Taz und habe heute unsere Korrespondentin Simone Schlindwein am Apparat, die für uns aus Ugandas Hauptstadt Kampala berichtet. Hallo Simone.
Hallo.
Simone, wo befindet sich Bobi Wine denn gerade? Was war denn das letzte Lebenszeichen?
Also wo er sich genau befindet, das weiß wirklich keiner im Land. Das letzte Lebenszeichen war vor wenigen Tagen. Da hat er sich zuletzt über die sozialen Medien, Facebook, WhatsApp, Twitter zu Wort gemeldet, aus seinem Versteck heraus. Er hat auch mit verschiedenen Medien, Al Jazeera und BBC, telefonisch und präsenzmäßig auch Interviews geführt, aus einem geheimen Versteck. Sah im Hintergrund ein bisschen aus wie ein Wohnhaus, wo er sich einquartiert hatte oder zumindest vorübergehend für ein Interview im Wohnzimmer saß. Allerdings sucht quasi landesweit sämtliche Geheimdienste, Polizisten und andere Militärapparate nach ihm. Und es ist nicht so richtig bekannt, wo er ist. Es wird gemunkelt, dass er vielleicht sogar das Land schon verlassen hat. Wobei, da ist auch die Frage, traut er sich tatsächlich in die Nachbarländer? Weil mit denen hat die Regierung hier enge Beziehungen. Und es ist in der Vergangenheit schon dazu gekommen, dass eben ein anderer Propositionsführer Ugandas aus der kenianischen Hauptstadt Nairobi auch von ugandischen Geheimdiensten gekidnappt wurde und hier jetzt im Gefängnis sitzt. Sprich, auch diese Option ist gar nicht so einfach für ihn. Es gab Gerüchte, dass er vielleicht schon in einem Flugzeug nach London oder Europa oder Südafrika sitzt.
Es wird also ein ganz schönes Aufhebens um Bobi Wine gemacht und das Ganze hatte ja einen Vorlauf. Am vergangenen Donnerstag ist er bei der Präsidentschaftswahl in Uganda mit nur 25% der Stimmen gegen den langjährigen Präsidenten Museveni unterlegen. Und vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, wie es denn eigentlich dazu kam und wer Bobi Wine denn eigentlich genau ist.
Also Bobi Wine ist eigentlich von seiner Jugend auf in Uganda bekannt geworden als Rapstar, Musikstar. Er ist einer der wenigen Musikhelden, die weit über Ugandas Grenzen hinaus in sämtlichen Nachtclubs Afrikas gespielt werden. Und er war auch schon immer auf Afrika-Tournee, Welttournee und so weiter. Also er ist einer der großen Stars Ugandas Musikszene. Er hat sich irgendwann vom Musikstar etabliert, 2017 zum Politiker. Da war er noch zu jung, um irgendwelche Präsidentschaftswahlen anzutreten, ist aber als lokaler Abgeordneter für seinen Wahlbezirk angetreten, fürs Parlament und hat damit die ganze Chose hier, diese ganze Politik, die einfach extrem konservativ ist und die Politiker extrem alt sind im Allgemeinen, hat er extrem aufgemischt. Also da fegt ein ganz neuer Wind durchs Land, ja. Ugandas Regierung ist seit genau 40 Jahren an der Macht. Das muss man sich überlegen, dass einige Minister sind weit über 80 Jahre alt. Der Präsident ist 81. Also sprich, da regiert die Großvater- und die Großelterngeneration über eines der jüngsten Bevölkerungen der Welt. Wir haben knapp 80% der 52 Millionen Ugander, die unter 40 Jahre alt sind und die in ihrem Leben noch nie einen anderen Präsidenten erlebt haben. Das ist das eine, die Generationenschere, die sich hier auftut. Das andere ist die, sagen wir mal, Wohlstandsschere. Es gibt diese extrem reiche Clique an Leuten, die an der Macht sind und sich über Korruption extreme Reichtümer angehäuft haben. und die ihre Kinder in die besten Schulen der Welt geschickt haben für viel Geld. Und deren Kinder treten jetzt in die Fußstapfen ihrer Väter, sprich die also einige Ministerämter werden vererbt. Ähnlich ist es ja auch in der Präsidentschaft, wo der Sohn des Präsidenten, der General Muhosi Kainerugaba, quasi jetzt in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Auch er kommt von den größten und teuersten Colleges der Welt. Und diese quasi Generation an Nachfolger der Vatergeneration, würde ich mal sagen, denkt sich jetzt, sie könnte das Land übernehmen, ne? Auch die lukrativen Posten in der Wirtschaft und Politik. Bobi Wine hingegen ist halt einer, der kommt aus dem Ghetto. Der hat sich hochgearbeitet von nichts mit seiner Musik und ist damit auch zu Wohlstand gekommen und konnte sich damit auch den Einstieg in die Politik erstmal leisten, ja. Und ist aber einer, der aus dem Ghetto kommt und wie Ghetto-People spricht. Also sprich auch in seinen Songs, ne? Es gibt diesen berühmten Song Ogenda, der übersetzt heißt das so viel wie verpiss dich, wo er die Diktatoren ganz Afrikas ankreidet, auf seiner Ghetto-Sprache quasi.
Er ist ja auch als Ghetto-President bekannt.
Genau, er kennt, also die Leute nennen ihn auch Our Ghetto-President, weil eben natürlich die Mehrheit der Jugendlichen in Uganda leben unter extrem krassen Bedingungen, weil es eben keine Jobs gibt für einfach auch voll für verarmte Jugendliche aus ärmeren Verhältnissen, aber auch für junge Leute, die nicht die besten Schulen des Landes bezahlen können. Und die Schulgebühren hier sind extrem teuer, wo es einfach so eine Art wirtschaftliche Schere gibt. Sprich, wenn du im Ghetto geboren bist, weißt du, dass du da nicht rauskommst. Und wenn du in die Wiege der reichen Eltern geboren bist, weißt du, dass du das Land regieren wirst. Sprich, diese Jugend, die sich so marginalisiert fühlt, hat in Ghetto-Präsident Bobi Wine einen gefunden, der es geschafft hat. Und dem sie hinterher jubeln und aber auch hinterher feiern, weil seine Wahlkampfveranstaltung ist halt keine dröge Rede, die über 3 Stunden sich hinzieht wie beim Präsidenten, sondern das ist halt eine Party. Da singt und rappt er, da wird die Musik auch durch die Lautsprecher hochgefahren. Es waren jetzt Winterferien, sprich 2 Monate lang keine Schulen. Die Jugendlichen landesweit hatten nichts zu tun, haben ja auch kein Geld, um sich irgendein Hobby zu leisten. Ja, was machen die? Die gehen auf die große Party und damit hatte Bobi Wine in seinen Wahlkampfveranstaltungen massenmäßig deutliche Überlegenheit gezeigt. Er ist jetzt nicht zum ersten Mal angetreten, sondern zum zweiten Mal bei den vergangenen Wahlen. 2021 hat er 35% geholt. Das ist schon ziemlich gewaltig, wenn man überlegt, dass der Präsident ja den ganzen Regierungsapparat hinter sich hat, um seinen Wahlkampf zu finanzieren und so dementsprechend auch ablaufen zu lassen. Von Wahlfälschung ist immer die Rede. Und jetzt bei diesem Mal ist ja einfach, geht's jetzt darum, Museveni wird jetzt alt, ist 81 Jahre alt, es könnte seine letzte Präsidentschaft sein. Und er bringt jetzt eben seinen eigenen Sohn, Muhosi Kainerugaba, bekannt landesweit oder afrikaweit als Muhosi, das heißt übersetzt der Rächer und der Name ist Programm. Muhosi ist in den größten, besten Militärcolleges der Welt ausgebildet worden. Er ist der best- oder höchstbestückte General des Landes neben seinem Vater und seinem Onkel. Dabei ist er auch nur 51 Jahre alt und er ist momentan Chef der Armee, also einer sehr mächtigen Apparat in Uganda. Sprich, momentan tritt jetzt nicht der alte Museveni gegen den jungen Bobi Wine an, sondern Muhosi als Nachfolger seines Vaters gehandelt, ist der direkte Konkurrent von Bobi Wine. Und deswegen spielt sich dieses politische Spiel auch so persönlich zwischen den beiden jetzt aus.
Was heißt das genau? Was heißt persönlich? Also wie spielt sich das genau ab? Ich habe gehört, der Muhosi, also der Sohn von Museveni, der twittert auch sehr gerne.
Genau. Es ist quasi wie so ein Tom und Jerry Katz-und-Maus-Spiel, was man hier nachvollziehen kann. Und zwar folgendes. Bobi Wine hat von vornherein angekündigt, dass seine Leute und seine Anhänger und seine Wahlbeobachter in den Wahlstationen bleiben sollen, um mögliche Wahlfälschungen zu dokumentieren. Er hat gesagt, bis Mitternacht sollen alle in den Wahlstationen, bis ausgezählt ist, bleiben. Muhosi als Armeechef und Chef der Sicherheitsabteilung quasi, des Präsidenten, hat gesagt, nein, alle müssen innerhalb von 1 Minute das Wahllokal wieder verlassen und es gibt so einen Sicherheitsparameter um die Wahllokale rum, wo da keiner irgendwie rumsitzen oder rumstehen darf. Insofern kam es einfach beim Ablauf der Wahl schon zwischen den beiden zu einer Konfrontation, ja, Und Muhoozi hat deswegen am Wahltag so quasi alles Militär, vom Kampfhubschrauber bis zum letzten Soldaten, auf die Straßen entlassen, um einfach extreme Militärpräsenz zu zeigen. Bobby Wine ist nach seiner Wahl, also nachdem er die Stimme abgegeben hat, nach Hause gefahren. Er wohnt in so einem Haus am nördlichen Stadtrand von Kampala. Allerdings hat er ja gewusst oder er hat die Erfahrung bei den letzten Wahlen gemacht, dass er direkt nach seinem Wahlgang quasi in seinem Haus unter Hausarrest gesetzt wurde. Sprich, Militär, Polizei haben ihn belagert und über Tage und Wochen durfte er sein Haus nicht verlassen. Damit konnte er jetzt auch wieder rechnen. Insofern hat er sich irgendwie einen Trick erlaubt oder einen Trick sich ausgedacht, wie er quasi auf dem Weg von der Wahlstation nach Hause entweder aus dem Auto rausschwupst und sich verkleidet vielleicht oder irgendwelche anderen Tricks anwendet. Das konnten wir Journalisten bislang nicht ins Detail nachvollziehen, wie er da quasi entkommen ist. Jedenfalls, er hat auch vielleicht keinen Tunnel unterm Haus gebaut, wodurch er da entwischt ist. Aber es ist ihm gelungen zu entwischen. Seitdem provoziert er quasi den Muhoozi aus dem Versteck heraus, indem man sich dann irgendwann am nächsten Tag gemeldet hat mit einem kleinen Video über die sozialen Medien, die auch abgeschaltet waren. Sprich, nicht jeder konnte das sofort hören und sehen. Aber er hat dann gesagt, guck mal Muhoozi, also so jetzt nicht im Wort wörtlich, aber so im Sinne, guck mal Muhoozi, ich bin dir entkommen. Du hast ja quasi mit einer Militäroperation, dass du den Kampfhubschrauber über mein Haus zirkeln lässt und meine Frau und Kinder da ist und ja, und unter Belagerung sitzen, hast du ja gezeigt, was du mit mir vorhast und ich schlüpfe wieder an die Öffentlichkeit, wann immer ich das möchte. Und Muhoozi hat dann auf Twitter, man muss dazu sagen, Muhoozi ist so ein Twitter-General, wird er hier genannt, der hat weit über 1 Million Followers auf Twitter und er hat schon in der Vergangenheit Twitter genutzt, um extrem krasse diplomatische Verwerfungen zu erzeugen. Der hat letztes Jahr mal gedroht, Sudan mit seiner Militär und Kenia mit seinem Militär zu erobern, disst Leute herum, und hat auch online schon Bobby Wines Anhängern mit Folter gedroht. Insofern ist das jetzt alles nichts Neues. Aber er hat auf Twitter dann gesagt, okay, ich gebe dir 48 Stunden Zeit, dich zu stellen. Sonst werde ich dich jagen. Also so im Subtext. Dann werde ich dich quasi als Rebellen betrachten oder als Aussätzigen betrachten. Ich werde dich jagen, bis wir dich finden. Und so kam es, dass es eben auf Twitter so eine Art Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden jetzt in den letzten Tagen geworden ist, wo der eine den anderen quasi anblöckt, ja, und es ein ziemliches Ego-Shooting auch von beiden Seiten ist, muss man dazu sagen, nach dem Motto Tom und Jerry. Also der Vergleich passt hier ziemlich gut. Man muss aber jetzt dazu sagen, wenn man jetzt auf Muhoozis Twitter-Handle heute oder gestern geguckt hat, er hat schon die krassesten Sachen nach dem Motto, hey, du, ich werde dich töten und so weiter. Also die krassesten Sachen, wo Menschenrechtsorganisationen jetzt schon auch aufschreien, ne? Die hat er jetzt gelöscht.
Wie ist denn bei so einer aufsehenerregenden Verfolgung oder Jagd, wie ist denn die Stimmung im Land eigentlich? Kann man das klar sagen, auf wessen Seite die Bevölkerung gerade ist?
Ja, sagen wir mal so, wir sind da alle sehr zum Schweigen verdonnert worden in diesen derzeitigen Konstellationen. Von Journalisten bis Aktivisten bis zu der normalen Bevölkerung traut sich hier keiner mehr offen, was zu sagen. Es ist auch so, dass es halt mittlerweile so ist, dass wenn man Muhoozi auch nur persönlich kritisiert, dann kann man damit rechnen, dass man morgen jemand vor der Tür stehen hat und der dir zeigt, wo es lang geht. Insofern haben die Leute sehr Angst, sich da jetzt zu äußern. Heute sind nochmal Kommunalwahlen, es ist kaum jemand auf der Straße. Ich glaube, geht auch kaum mehr jemand wählen. Die Leute sind nach 6 Tagen Internet-Shutdown und jetzt ohne soziale Medien. Das Geld, mobile Geldtransfer hat auch erst gestern wieder eingesetzt. Die Leute sind alle bankrott und echt gehen auf dem Zahnfleisch. Nächste Woche fangen die Schulen landesweit an. Sprich, Schulgebühren müssen jetzt bezahlt werden. Aber die mobilen Geldtransfers haben bis gestern nicht funktioniert. Sprich, jeder muss mal gucken, dass er überhaupt heute Abend noch was zu essen auf den Tisch stellen kann. Und die Leute sind mit dem täglichen Überleben jetzt gerade so überfordert, dass sie politisch sich gar nicht mehr weiter äußern, weil sie wissen, sie bringen, also da gibt's nur Probleme. Bobby Wine hat jetzt beim ersten Post versucht, die Leute zur Protestbewegung aufzurufen. Das hat so gar nicht geklappt, weil jeder weiß, wenn du rausgehst protestieren, ist so viel Militär auf der Straße, dass du sofort eine Kugel im Leib hast. Also keiner ist jetzt ready to die, wenn man das mal so sagen darf, ja? Und die Leute kämpfen einfach mit dem Überleben momentan.
Jetzt geht's los.
Ein neuer Taz-Podcast.
Reingehen, die Geschichten der Woche.
Wir stellen euch die bewegendsten Geschichten aus unserer Wochenzeitung vor.
Und die KollegInnen dahinter.
Ab jetzt jeden Samstag reingehen.
Mit mit uns, Sophie Fichtner
und Stefan Hunglinger.
Ist denn so ein großes Aufheben seitens der Regierung normal in Uganda bei Wahlen? Also Internet abgeschaltet, massive Militärpräsenz, das klingt ja schon nach wirklich großen Anstrengungen, da die Bevölkerung klein zu halten.
Ja, sagen wir mal so, es steigert sich von Wahl zu Wahl. Es ist jetzt in der Vergangenheit schon immer so gewesen, dass extreme Sicherheitsmaßnahmen aufgefahren wurden bei Wahlen. Ja, wir haben damals 2011, als der arabische Frühling quer durch die arabischen Länder ging, hatten wir ähnliche Massendemonstrationen gegen Museveni. Damals war es noch ein anderer Oppositionsführer, aber ungefähr dasselbe Schema. Seitdem kennt sich Museveni mit oder die Regierung hier und die Geheimdienste hier mit der Zerschlagung oder Prävention von Massenprotesten sehr gut aus und hat auch sämtliche Register gezogen, um das in der Zukunft zu verhindern. Von Technologien wie israelische Technologies, die auch teuer sind, um Facebook, WhatsApp und so weiter zu blockieren. Hat sich der Geheimdienst hier trotz teurer Gelder auch wirklich angeschafft. Jetzt steigert sich das halt so, dass man jetzt im vergangenen Jahr hatten wir in den Nachbarländern im Oktober erst in Tansania durch die Wahlen extreme Massenproteste, wo über 1000 Menschen angeblich auch erschossen oder getötet wurden durch die Regierung bei der Niederschlagung. Wir hatten in Kenia im Juli Massenproteste, die auch brutal niedergeschlagen wurden. Diese Erfahrung vor diesem Hintergrund hat Ugandas Regierung gesagt, ach, wir lassen Massenproteste erst gar nicht passieren. Wir mobilisieren den ganzen gewaltigen Militärapparat, über den Uganda ja verfügt, einer der größten Armeen Afrikas. Wir schicken einfach alles auf die Straße, damit bloß nicht irgendwie 5 Leute sich zusammenrotten können, um irgendwie nach einem Protest oder auf einen Protest auszurufen. Und so kam es auch, dass wir quasi die Wahllokale haben noch nicht mal zugehabt. Da sind die Kampfhubschrauber über unsere Dächer geflogen und haben Drohnen losgeschickt und so weiter. Also sobald sich eine kleine Gruppe von Leuten zusammengestellt hat, wurde sofort alles mobilisiert und Tränengas geschossen und so weiter, um alles quasi präventiv zu verhindern. Sprich, in Uganda haben wir diesen Zyklus an Gewalt in den Wahlkampfzeiten oder in der Wahlzeit stetig schon immer in der Vergangenheit gehabt. Es steigert sich aber bis zum dahin, dass jetzt die Leute sagen, na, ist doch gut, dass es weniger Tote gibt im Vergleich zu früher. Aber die Einschüchterungsmaßnahmen, sprich Kampfhubschrauber, das ist schon halt jetzt enorm, dass einfach alle zum Schweigen gezwungen werden. Ne?
Bobby Wines Anhänger sprechen ja jetzt auch von Wahlbetrug. Kann man denn da wirklich konkret so von sprechen? Also es gibt auch internationale Wahlbeobachter, die das sagen, oder ist es vor allem die Opposition?
Also es gab Wahlbeobachter, die haben vor allem am Wahlkampf herumkritisiert, beziehungsweise an dem Wahltag eben auch unter anderem dieses hohe Aufmarschieren der Armee kritisiert, dass das alles nur unter wirklich hohen militärischer Präsenz stattgefunden hat. Ich meine, ich habe auch Soldaten gesehen, die in den Wahllokalen standen. Das ist der größte Kritikpunkt gewesen, dass die Wahlkampfzeit eben auch nicht fair und frei und transparent war, weil Bobby Wine sehr oft mit Tränengas quasi überhaupt keine Chance hatte, seine Wahlkampfrede zu Ende zu führen oder seine Wahlkampfparty zu Ende zu feiern. Es gab dann extreme schon Gewalt im Wahlkampf. Wahlfälschung, das ist jetzt was ganz anderes, diese Sachen nachzuweisen, also auch Beweise zu haben, die das wirklich im großen Stil auch dokumentieren und beweisen. Es gibt so ein bisschen versteckte Hinweise dafür. Die Wahlbeteiligung war, also wenn man das mit Auge geguckt hat, extrem gering. Auf dem Papier, die Zahlen sprechen jetzt doch von 50% der registrierten Wähler, die dann doch da waren, wo man ein Fragezeichen hinsetzen kann, ob das tatsächlich der Fall war. Und es gibt einige Wahlbezirke, da hat wirklich 100% der registrierten Wähler Museveni gewählt. Also da war kein Wähler krank, da ist keine Oma im Rollstuhl dann doch nicht gekommen, wo man dann denkt, also 100% der registrierten Wähler, dass die alle antreten an dem heißen Tag, wenn die Wahl die Wahlmaterialien, die Wahlabstimmung kam ja auch 5 Stunden zu spät. Also wir haben auch 5 Stunden später angefangen als geplant. Da war schon 40 Grad. Viele Leute sind in der Bullenhitze einfach nach Hause gegangen und wollten danach gar nicht mehr abstimmen. Sprich, da sind ganz viele Fragezeichen zu machen. Beweisen kann man es nicht.
Da klingen die 100% dann schon eher unglaubwürdig. Du warst ja auch selber in einem Wahlbüro am Wahltag und hast für die Taz von dort aus berichtet. Wie funktioniert denn sowas heutzutage in Uganda? Also kann man als Journalistin denn noch frei berichten oder wird deine Arbeit auch eingeschränkt?
Also früher war Uganda mal das Paradies der Pressefreiheit, in Ostafrika zumindest, als ich hier angefangen habe. Da sind wir weit davon entfernt mittlerweile. Muss man gucken, was man sagt, was man schreibt und gucken, dass man gewisse einzelne Personen, in Klammern Muhosi, nicht persönlich ankreidet, weil sonst kriegt man Ärger von der Stelle. Insofern, wir Journalisten wurden alle quasi durch Sicherheitsorgane, Geheimdienste und so weiter vorher durchgeprüft. Ich habe jetzt persönlich auch nur eine 3-monatige Arbeitserlaubnis bekommen und kein 1-jähriges mehr. Sprich, ich werde in 2-3 Monaten wieder geprüft werden, was ich jetzt geschrieben und berichtet habe. Da sind also die Hürden viel höher geworden. Es ist aber so, dass wir nach wie vor auch teilen, also wir durften in die Wahlstationen reingehen und sind da auch quasi erlaubt gewesen. Das ist jetzt kein Problem. Das hohe Deployment am Ende, dass das Militär auch wirklich die Wahlstationen auch reingegangen ist, dann bin ich dann doch wieder gegangen, weil es eben einfach konfrontativ die Masse an arbeitslosen Jugendlichen, die sind halt auch zum Teil sehr betrunken gewesen dann schon im späten Nachmittag und haben dann quasi, also halt auch angezettelt, ne, und provoziert und die Sicherheitsorgane lassen sich nicht mehr provozieren und in meiner Wahlstation, wo ich war, was ein bisschen garantiertes, problematisches Terrain war, weil da sehr viele Fischer am Viktoriasee da Wahlen gegangen sind und die zetteln immer Streit an, wenn sie Polizei sehen. Und da war aber auch einer von Muhosis Leuten, also sprich so ein Sicherheitstyp, der aber ein Zivil daherkam, aber eine Gesichtsmaske und eine Sonnenbrille trug und sich quasi so anonymisiert hat. Der war aber auch 4 Köpfe größer als der Rest der Welt und trat da auf und hat dem Polizeikommandeur klare Befehle gegeben. Sprich, da haben gewisse Leute von ganz oben in der Macht haben sie ihre Agenten rumgeschickt, um für Ordnung zu sorgen, an den Wahllokalen, wo sie wussten aus der Vergangenheit, dass es Probleme geben könnte.
Das klingt auf jeden Fall alles andere als sicher. Sicher fühlt sich auch wahrscheinlich Bobby Wine auf seiner Flucht gerade nicht. Kannst du denn ungefähr sagen, wie es jetzt mit ihm weitergehen wird?
Also die große Frage ist einfach, wird er das Land verlassen und ins Exil abtauchen, um einfach seine persönliche Sicherheit vor seinem politischen Kampf zu stellen? Oder hackt er jetzt im Versteck irgendwas aus und kommt dann mit irgendwas daher, mit wem wir vielleicht noch gar nicht rechnen können? Ja, das ist das Erste. Ich glaube, daran ergibt sich ja quasi die ganze Zukunft des Landes vorerst mal. Ja? Das andere ist halt einfach, dass wenn er abtaucht ins Exil, kommt er wahrscheinlich nie wieder zurück. Das muss er dann auch akzeptieren, dass seine politische Bewegung und der Befreiungskampf, den er hier angezettelt hat, auch dem also quasi zu Ende ist. Das andere ist, wenn er jetzt sich irgendwas ausdenkt, dann also mit eine große Protestaktion anzettelt oder irgendwas, dann ist das problematisch, dass es wahrscheinlich zu extrem vielen brutalen Niederschlagungen und Toten kommen wird. Er hat gegenüber BBC schon verkündigt, er wird nicht den gerichtlichen Weg gehen. Alle möglichen Organisationen und auch Menschenrechtsorganisationen und so haben ihn aufgerufen, doch einfach sich an die verfassungsmäßig gegebenen Regeln zu halten, dass man jetzt ein Wahlergebnis einfach auch juristisch vor Gericht anfechtet. Das ist in der Vergangenheit schon immer passiert und jedes Mal, also die Justiz ist hier so nicht unabhängig genug, um irgendwie diesen Prozess überhaupt durchlaufen zu lassen, hat er gesagt, deswegen will er diesen Weg auch gar nicht einschlagen. Massenproteste auszurufen, das ist eine Sache, die kann auch nach hinten losgehen, weil wahrscheinlich niemand auf die Straße kommt, um sich erschießen zu lassen. Dafür ist die Präsenz dieser Militärs einfach viel zu enorm. Was steht ihm dann noch zur Verfügung? Das ist jetzt so die große Frage. Die Regierung hier, allen voran Muhosi und seine Geheimdienstgeneräle, sind ja auch mit Vater Museveni an die Macht gekommen. Er selbst, Vater Museveni, ist als junger Politiker in seinen 43 Jahre, ähnlich wie Bobby Wine, als junger Aktivist quasi in den Untergrund gegangen, hat im Untergrund und im Nachbarland Tansania seine Rebellen- und Guerilla-Bewegung aufgesetzt, alle möglichen Leute rekrutiert und ist dann mit Waffengewalt in diesem Land einmarschiert, um damals die Diktatoren Ugandas hinwegzufegen. Das jetzt mal abgesehen davon, dass Bobi Wine ja überhaupt kein Militär ist, dem das nahe liegt, jetzt im Untergrund eine Armee aufzusetzen, hat aber die Regierung hier Angst und Paranoia davor, dass dieses Szenario, wie sie selbst an die Macht gekommen sind, sich wiederholt. Also sprich, das ist halt genau das, wovor sich Morosi jetzt fürchtet und wo er wahrscheinlich alles tun wird, dass sowas nicht passiert. Also sprich, Bobi Wine zu fangen, ist sicher die äußerste Priorität sämtlicher Sicherheitsorgane jetzt hier, den Ding festzumachen. Und der andere Oppositionsführer, der vor Bobi Wine früher mal die Massen mobilisiert hat, Kizza Besigye, er sitzt schon seit fast über einem Jahr im Gefängnis und ist momentan so schwer krank und es wird ihm sämtliche medizinische Versorgung verneint, dass es auch sein kann, dass der in den nächsten Tagen irgendwann in seiner Zelle stirbt und dass wir quasi jetzt am Ende jeglicher Opposition uns befinden in diesem Land.
Das klingt ja alles eher düster. Wie würdest du denn sagen, steht es denn überhaupt um die Demokratie in Uganda? Gibt es da überhaupt noch Hoffnung?
Also momentan würde ich sagen, dass in Anbetracht der jetzigen Amtszeit von Präsident Museveni, der ist jetzt auch schon 81 Jahre alt, wird wahrscheinlich eine fließende Übergangszeit jetzt eingeleitet, in der Muhoozi als eventueller Nachfolger und auch Kronprinz, als ältester Sohn quasi, aber halt auch als Armeechef, der zweitmächtigste Mann im Land, mittlerweile in die Fußstapfen seines Vaters graduierend quasi bereits reinschlüpft. Er hat jetzt im Hintergrund schon die letzten Jahre auch viele Fäden gezogen in Sachen Sicherheit, Geheimdienstapparat, was früher sein Vater monopolisiert hat, monopolisiert er jetzt. Und ich glaube, er hat so langsam ein Team zusammen an jungen Technokraten, die jetzt auch quasi mehr und mehr Regierungsgeschäfte vielleicht in seinem Interesse übernehmen, weil sie in ihm die Zukunft des Landes sehen oder ihre private Zukunft auch an ihm hängt, anstatt an seinem Vater. Man weiß ja auch nie, wie es gesundheitlich bei ihm weitergeht. Insofern rechnen viele, dass es einen fließenden Übergang gibt in so einer Art theokratisch-aristokratischen Übergangszeit, die wir momentan haben. Und er meldet von sich aus eben an, oder die Familie an sich ist so gestrickt, dass die ja glauben, dass sie von Gott auserkoren wurden, dieses Land zu führen. Er spricht von sich selbst, dass er quasi von Gott ernannt wurde, um diese heilige Gottesarmee anzuführen. Also er postet immer wieder Jesus als Foto, dass quasi er sei jetzt der ugandische Jesus, der das Volk in die Zukunft führt. Insofern fühlt er sich eben von Gott berufen, dieses Land zu führen. Und damit ist es halt quasi mit jeder Demokratie vorbei, wenn sich Leute legitimiert fühlen von Gott und eben nicht durch das Volk. Da sind wir von jeder demokratischen Grundverständnis einfach komplett weg. Und damit wird es auch nicht besser. Es wird aber auch keine demokratischen Wahlen in der Zukunft geben, die so frei und fair sind, dass sie das Wort Wahl wirklich verdienen.
Dann kann man nur auf Wandel hoffen. Damit sind wir heute beim Ende der heutigen Fernverbindung angelangt. Vielen Dank, Simone, fürs Mitmachen.
Gerne. Grüße nach Deutschland.
Wir danken auch Daniel Fromm für die Produktion und dem Team der Auslandsredaktion für die Redaktion. Wenn euch unsere Inhalte gefallen und ihr uns unterstützen möchtet, dann schaut doch gerne auf taz.de beim freiwilligen Bezahlmodell der Taz zahle ich vorbei. Teilt uns mit euren Freunden, Verwandten, eurer Familie und allen, wo ihr sonst noch so unterwegs seid. Fragen und Anregungen und Kritik gerne an fernverbindung@taz.de oder in unsere Kommentarspalten. Nächstes Mal geht's dann an gleicher Stelle weiter mit anderer Host. Und bis dahin sag ich schon mal eine schöne Woche und bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der TAZ.